Ja, mache dich auf und werde Licht. Das haben wir einander zugesungen. Das dürfen wir auch werden und sein in dieser Welt. Im heutigen Text geht es um die Berufung der 12 Jünger. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer schambar froh, wenn mich niemand fragt, wie haben denn die 12 geheissen? Ja, es sind halt 12 gewesen, oder? Ist ja klar. Warte jetzt schnell. Der Petrus und der Paulus, oder? Ich glaube, wir haben es gemerkt. Also gut, der Paulus war dem Fall nicht dabei gewesen. Aber der Petrus, oder? Einen haben wir. Juhui. Genau. Es geht aber gar noch nicht jetzt um die Namen. Zu denen kommen wir schon noch und um die Personen. Sondern wir bleiben mal rasch ein bisschen bei diesen 12. 12 lässt sich durch 3 teilen. Und ich mag alle Zahlen, die sich im Ländlo durch 3 teilen. Ich glaube, ich habe dort einen kleinen Tick. Aber hey, jedem sein Tick. Wenn ich ein Word-Dokument oder so gestalten muss, Schriftgrößen festlegen, Zielenabstände oder so, Abstände nach Umbrüchen und so, ich schaue immer, dass ich eine Zahl nehme, die sich durch 3 teilen lässt. Dann habe ich so richtig Freude. Und sonst stört es mich irgendwie. Und ja, das mag sonderbar klingen, aber mir macht es halt Spass. Und es tut ja niemandem weh, wenn er das Dokument anschaut. Und ich kann aber Freude haben, wenn wir stellen. Also, zurück zur Zahl 12. 12 lässt sich durch 2 oder durch 6 teilen. 2 mal 6 gibt 12. Oder eben 3 und 4. 3 mal 4 gibt 12. Und in dem 3 mal 4 liegt auch die Bedeutung von dieser Zahl 12, wenn wir sie hier jetzt finden, bei diesen 12 Jüngern. 3 ist die Zahl vom dreieinigen Gott. Das Allerheiligste in der Stiftshütte ist 10 mal 10 mal 10 Ellen gross gsi. Ein Würfel, he? Alle 3 Seiten gleich lang. Und im Tempel sind es 20 mal 20 mal 20 Ellen gsi, das Allerheiligste. Wieder ein Würfel, alle 3 Seiten gleich lang. Und das neue Jerusalem, wo wird auf die neue Welt kommen, hat auch wieder 3 gleich lange Seiten. So ist es beschrieben. Auch wieder ein Würfel. Ein anderes Beispiel für 3. Jesus Christus ist am 3. Tag auferstanden. Das sind alles Sachen, die darauf hinweisen, dass die Zahl 3 die Zahl von unserem dreieinigen Gott ist. Und so gibt es noch ganz viele weitere Beispiele in der Bibel. Beim 4 hingegen ist viel mehr so ein bisschen die Zahl, ja, muss man natürlich bei den Himmelsrichtigen wiederfinden, 4 Himmelsrichtigen. Und 4 gilt generell als Symbol von der Schöpfung und von der Menschheit. Und Zahl 4 steht sowohl für Größe, aber auch für die Unvollkommenheit. Das passt schon so als Menschen. Und 3 mal 4, das ist eben 12. Und so erstaunt es denn auch nicht, dass 12 irgendwie ein Produkt von diesen beiden Zahlen ist. 12 ist die Zahl der göttlichen Regierung und Verwaltung über die Erde. Israel ist 12 Stämme bestanden. Jesus hat 12 Jünger eben gewählt. Nein, ist zum neuen Jerusalem zurück. Das wird 12.000 Stadien je Seitenlänge haben. 12.000 mal 12.000 mal 12.000 Stadien. Unwahrscheinlich gross. Und die Mauern von dem neuen Jerusalem werden 144 Ellen, was nichts anderes als 12 mal 12 ist, dick sein. Und der Baum vom Leben in der Offenbarung wird 12 verschiedene Früchte tragen. Denn wenn sich quasi das Reich Gottes so mit der Erde schneidet, kann man sagen, dann kommt das Produkt 3 mal 4, führen. Und auch das gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel. Und ich habe das spannend gefunden, gerade eben, wenn man Zahlen ein bisschen gerne hat, mal diesen Zahlen so ein bisschen auf den Grund zu gehen. 12 ist die göttliche Zahl, was die Welt und ihre Verwaltung betrifft, kann man sagen. Und so ist es wirklich kein Zufall, dass Jesus 12 und nicht 10 oder 15 Jünger ausgewählt hat, sondern eben 12. Das ist nicht einfach irgendein Zufall. 12 Apostel die gute Nachricht verwalten, kann man sagen, und austragen. Die 12 Apostel haben den Grundstein für die heutigen Gemeinden legen. Und Jesus drückt mit der Zahl 12 aus, dass die von ihm berufenen Personen auf dieser Welt eine göttliche Mission haben. Es ist nicht einfach ein Job, die haben eine göttliche Mission gehabt. Und darum verstehen wir bis heute das Wort berufen als etwas Spezielles, Wichtiges und Ehrvolles. Wir können sagen, wer berufen worden ist, der ist zu einem Beruf gerufen worden, wo auch Berufung ist. Simpel, oder? So viel rufen in einem Satz. Und im Fall der Jünger bekommt die Berufung eben durch die Zahl 12 irgendwie ein zusätzliches Gewicht, eine zusätzliche Bedeutung über, finde ich, von Gott berufen zu verwalten und zu regieren auf dieser Welt, was das Reich Gottes anbelangt, wo sich da noch ganz im Aufbau befindet. Also, mit dem Vorwissen schon mal über die Zahl 12 können wir jetzt also in den Text von heute Morgen hineingehen, respektive sind zwei Texte. Aber mal in den ersten. Der erste Bericht, der steht in Markus, der hat den aufgeschrieben und wir werden später dann auch noch den Lukas-Text anschauen. Aber zuerst jetzt hier Markus 3, 13 bis 19. Dann stieg Jesus auf einen Berg. Dort rief er die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Außerdem gab er ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Das waren die 12, die er einsetzte. Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus, denen er den Namen Donnersöhne gab. Dazu kamen Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas Iskariot. Er war es, der Jesus später verriet. Was mir gerade aufgefallen ist, dass wir da wieder mal quasi eine Situation haben, wo ein Berg eine Rolle spielt. Also ich gehe gar nicht auf die Namen ein. Ganz oben steht, Jesus ist auf einen Berg gestiegen. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn man die Bibel liest und so ein bisschen wichtige Ereignisse passieren oder Menschen sich zurückziehen oder so, das ist eigentlich immer irgendein Berg im Spiel. Berge stehen so als Symbol von der Macht und von der Größe. Das ist klar, schon durch ihre Erscheinung, oder? Macht und Größe. Für das steht ein Berg. Aber auch so ein bisschen die Erhabenheit, auch das drückt er natürlich aus. Und es geht aber auch ganz fest um Gemeinschaft mit Gott. Der Berg als Symbol von nöch bei Gott sein, Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann bieten Berge auch Schutz und Sicherheit. Und ich habe mir überlegt, es ist schon noch schön, so in einem Land mit so vielen Bergen zu wohnen. He? Ja, also Jesus ist auf den Berg gegangen, und er hat dort seine Diener berufen. Und ich finde, das passt einfach in all die Berggeschichten, die wir in der Bibel vorhin schon angetroffen haben. Abraham, Mose und dann und so weiter und so fort. Das zieht sich wirklich durch. Ja, und wie der Markus berichtet hat, hat Jesus nur die zu sich gerufen, die er dann auch hat wollen quasi haben. Jesus hat ganz bewusst 12 Personen ausgewählt. Und jetzt an dieser Stelle macht es gleich gerade rasch Sinn, dass wir mal noch den Lukas-Text zusammen anschauen. Und ich lese uns den auch wieder vor. Einmal in diesen Tagen stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht betete er zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich. Er wählte 12 von ihnen aus, die er auch Apostel nannte. Es waren Simon, den er auch Petrus nannte, und sein Bruder Andreas, dazu Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Simon, der Zelot genannt wurde, Judas, der Sohn von Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Wenn wir jetzt da beim Lukas 6 ist das, erfahren haben, hat sich Jesus gar nicht leicht da mit dieser Auswahl von diesen 12. Er ist zuerst allein auf den Berg gegangen und hat eine Nacht lang über diese Frage gebetet. Welche soll ich denn auswählen? Welche sollen die Apostel sein, die das Reich mit aufbauen? Und erst dann hat er die 12 ausgewählt. Also, gehen wir mal noch ein bisschen zu diesen Namen. Zu diesen 12 Berufenen, zu diesen 12 Aposteln. Als erstes wird der Simon Petrus quasi genannt. Genau. Jesus selber hat dem Simon den Beinamen Petrus gegeben. Er ist Sohn von Jona und der Simon Petrus ist sicher, ich würde sagen, einer der bekanntesten Apostel. Und gerade danach, als Nummer 2, kommt der Andreas. Und wenn wir ihn vielleicht schon so ein bisschen weniger kennen, würde ich mal behaupten, ist spannend, dass das der Bruder von Simon Petrus ist und dass der Andreas den Simon überhaupt erst zu Jesus geführt hat. Und ich habe noch gedacht, da sieht man vielleicht auch gerade, wie wichtig es mir ist, dass wir überhaupt Menschen zu Jesus führen. Menschen Jesus vorstellen und wirklich sagen, hey, schau da, der Jesus, du brauchst ihn. Es kann nämlich sein, dass nachher Jesus etwas ganz Grosses auch vorhat mit dieser Person. So wie da jetzt der Andreas, der Petrus zu Jesus gebracht hat. Weiter geht es mit dem Jakobus. Er ist der Sohn von Zebedäus und er hat das Vorrecht gehabt, mit dem Petrus und dem Johannes auf dem Berg von der Verklärung zu sein. Ganz eine eigene Geschichte, aber ein riesiges Vorrecht, dort den Verklärten Jesus zu sehen, dort dürfen dabei zu sein. Ich habe mir überlegt, ja, wieso liest man denn nachher nichts mehr von dem? Wieso ist da nicht noch mehr irgendwie zu entdecken von dem, von dem Jakobus? Und er ist später, nicht wenig später schon vom Herodes Agrippa am 1. ermordet wurde. Ein kurzes Leben quasi. Als viertes von diesen 12, der Johannes, Sohn von Zebedäus heisst es. Und Jesus hat den Jakobus und den Johannes Donnersöhne genannt. Da muss eine spannende Geschichte hinter dran stecken, oder? Wenn du der Donnersöhne sagst. Und der Johannes da, den kennen wir natürlich von der Bibel, der hat das Johannes-Evangelium geschrieben, der hat Johannes-Brief geschrieben und das Buch die Offenbarung. Und dann kommt schon der Philippus, der 5. in dem Bund. Er ist in Bethsaida aufgewachsen oder geboren und hat auch wieder jemanden zu Jesus gebracht, nämlich den Nathanael, der 6. dann von diesen Jüngern. Der Philippus da ist nicht mit dem Philippus quasi im Evangelist, wo in der Apostelgeschichte erwähnt wird, zu verwechseln. Das sind zwei verschiedene Personen gewesen. Jetzt habe ich gesagt, der 6. der Nathanael, und jetzt steht da Bartholomäus. Hä? Druckfehler. Ja, es ist halt ein bisschen anders geschrieben, endlich ausgesprochen. Nein, das Problem ist, dass wir es gibt da eine kleine Ungewissheit. Da gibt es manchmal. Der ist einfach nicht so einfach zu identifizieren, der Bartholomäus. Bei Markus und Lukas wird der Bartholomäus genannt, der 6. Aber wahrscheinlich ist, dass er noch eben einen anderen Namen hatte, nämlich Nathanael. Und dass das der Nathanael ist, wo der Philippus eben zu Jesus gebracht hat. Und das ist eine Theorie, die ist eigentlich sehr breit abgestützt. Sehr viele Leute gehen davon aus, aber es ist eine Theorie. Es könnte auch ganz anders gewesen sein. Es könnte halt auch wirklich sein, dass es einfach der Bartholomäus ist, wo man sonst gar nichts von ihm wissen. Da bleibt eine gewisse Unschärfe. Ich würde jetzt sagen, schließe mit dieser Theorie an und dass da noch der Name Nathanael dazugehört. Wie gut, dass wir beim 7. wieder mehr Gewissheit haben. Matthäus, den kennen wir. Das ist der Zöllner, der auch Levi genannt worden ist. Und er hat natürlich das erste Evangelium geschrieben. Das Matthäus-Evangelium. Das 8. Thomas, der wird auch Zwilling genannt. Und dann noch ein anderer Spitzname, vielleicht nicht so einen ehrenhaften. Und zwar hat er nicht können glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und hat dann gesagt, er muss ein Zeichen sehen, er muss einen Beweis haben. Und erst dann können es glauben. Und darum wird dem auch oft Thomas der Zweifler gesagt. Und ich habe gedacht, das ist sehr ein unschöner Spitzname. Er hat einmal gezweifelt und schon redet man von Thomas einen Zweifler. Und dann habe ich gedacht, ja, wer hat denn eigentlich noch nie gezweifelt von uns? Müsste ich mir eigentlich einmal vorstellen, Simon der Zweifler, oder? Wenn ich noch einmal meinen Namen muss sagen. Und so könnten wir eigentlich das alle immer anfügen, oder? Also ich bin dafür, dass wir beim Thomas der Zweifler wieder streichen tun. Auch in unserem Interesse, dann müssen wir es bei uns auch nicht sagen. Nummer 9 ist der Jakobus, der Sohn vom Alphaeus. Und er ist der nachher in der Jerusalemer Gemeinde Verantwortung übernommen hat, nachdem der andere Jakobus, der auf den gleichen Zielen einfach weiter hin, eben vom Herodes Agrippa umgebracht worden ist. Quasi ein Jakobus ist eingesprungen für den Jakobus und hat dann Verantwortung in dieser ersten Gemeinde übernommen. Szene, wir kommen gut vorwärts, das ist der Simon der Eiferer, wie man ihn auch nennt. Über ihn ist nur sehr, sehr wenig bekannt in der Schrift. Man weiß einfach, dass er quasi zu der jüdischen Gruppe der Zeloten gehört hat. Und Zeloten, die haben die Bibel wirklich extrem streng ausgelegt und die sind immer auch bereit gewesen, die strenge Auslegung mit Gewalt durchzusetzen. Also das ist vielleicht jetzt nicht unser Verständnis, das wir heute hätten. Und der Simon, der hat es auch zu diesen 12 Aposteln geschafft. Nummer 11, der Judas, der Sohn vom Jakobus. Und die meisten sind der Auffassung, dass er mit dem Lebäus identisch ist. Und der lautet auch, dem sein Vorname lautet auch Thaddäus, da sehen wir wieder, da sind einfach viele Namen im Spiel. Aber man geht davon aus, dass das alles der gleichen Person zuzuordnen ist, je nach Bibelstelle, wo man dann liest, einfach verschiedene Namen auch gebraucht worden sind. So oder so ist ganz sicher, dass das nicht der Judas ist, wo Jesus verraten hat, sondern das ist dann das Nummer 12, der Judas Iskariot. Das ist der, wo schlussendlich Jesus verraten hat. Er ist übrigens der einzige Jünger, der aus Judäa gekommen ist. Die anderen sind alle aus Galiläa. Ja. Und er ist eben der, wo quasi ja, die traurige Aufgabe oder der traurige Werdegang hatte, dass er Jesus verraten hat. Und man sieht ihm auch Sohn des Verderbens. Das sind also die 12 Auserwählten, einfach mal nach Namen und ganz kurz im Steckbrief. Teilweise weiß man auch gar nicht mehr, als ich jetzt schon gesagt habe. Also das ist wirklich, es ist oft viel mehr um die Zahl 12 gegangen, dass Jesus 12 auserwählt hat, anstatt dass jetzt ganz viele über die Einzelnen aufgeschrieben worden ist. Also Simon, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, Simon, Judas und Judas Iskariot. Das sind sie. Und sie alle sind ganz jung gewesen. Mit ganz jung meine ich irgendjemand in den 20erinnen, wo Jesus sie erwählt hat. Da geht man immer sehr stark davon aus. Und auch Jesus ist ja selber ganz jung gewesen in dem Moment, wo er die 12 ausgewählt hat. Und ja, die Jugend ist die Zeit, wo Menschen am eifrigsten und auch noch am leichtesten zu belehren sind, sagt man. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, ich bin nicht mehr in den 20er, aber diese Theorie will ich belegen, dann bist du eingeladen, weiterhin ganz belehrbar zu sein in deinem Leben und ganz eifrig unterwegs zu sein. Auf jeden Fall, denke ich, hat es etwas daran, dass man in den jungen Jahren wirklich schnell eifert. Und einfach auch eifrig ist in seinem Dienst. Und dass man Probleme noch nicht, gar nicht so sieht oder als leicht einstuft, schnell darüber hinweggeht und wirklich auch noch belehrbar ist. Und darum würde ich sagen, es ist wirklich ein Segen, wenn man schon in jungen Jahren darf Jesus als Herr aufnehmen in seinem Leben und einfach so darf unterwegs sein. Man geht auch davon aus, dass die 12 im Durchschnitt von der Menschheit von der damals, dass die den Durchschnitt repräsentiert haben, so muss ich sagen. Es hat also Gescheite gegeben, es hat Starke gegeben, es hat Gescheite und Starke gegeben, es hat deren gehabt, die vielleicht weder noch gewesen sind. Sie haben einfach den Durchschnitt repräsentiert von der damaligen Zeit. Und dann ist sicher auch kein Zufall, eben, dass Jesus genau 12 ausgewählt hat. Das hat natürlich mit der Symbolik von der Zahl zu tun, das habe ich schon gesagt, aber er hätte ja auch 144 auswählen, 12 mal 12, oder? Und wenn man daran denkt, dass er eine Bewegung hat wollen starten, die die ganze Welt erreicht, wäre es wahrscheinlich schleuer gewesen, ein paar mehr zu nehmen. Also so hätte ich es jetzt beschlossen, oder? 144 ist wahrscheinlicher, dass die so einig die ganze Welt erreichen, als anstatt nur 12. Aber Jesus ist wichtig gewesen, dass er Qualität vor Quantität quasi hat Jesus dargestellt. Und er hat 12 ausgewählt und hat sich ganz stark dann in die investiert. Ich glaube, er hat einfach, ja, er gewusst, dass es mehr bringt, sich gut und fest in die 12 zu investieren, eben anstatt in 100 oder in 1000 und dort nochmal können, oberflächlich zu investieren. Er hat die aber nicht nur ausgewählt, sondern wir haben es gelesen im Text, er hat denen ja auch einen Auftrag gegeben und das ist jetzt sehr entscheidend. Darum lesen wir gerade rasch noch einmal die Stelle. Da haben wir sie. Matthäus 3, 14 bis 15. Und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein, er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Außerdem gab er ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Also Jesus hat ein dreifaches Ziel gehabt mit seiner Berufung. Die Jünger sollen zuerst einmal ständig bei ihm sein und dann hat er sie aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden und er hat ihnen noch Vollmacht gegeben, um Dämonen auszutreiben. Jesus hat also wollen, dass sie ständig bei ihm sind. Zuerst hätten sie lehren, bevor sie dann unterwegs gewesen sind, Gott predigen. Und das können wir auch für uns festhalten. Wir brauchen immer wieder Zeiten, wo wir einfach mit Jesus sind. Das sind so Zeiten, wo er uns wieder Sachen aufs Herz legen kann, wo er uns korrigieren kann, wo er uns etwas Neues lehren kann, wo er uns bestätigen kann, wo er uns vielleicht wieder aufbauen kann, nachdem was wir eingeknickt sind, nachdem was wir umgekehrt sind, wo er uns trösten kann. Wir brauchen einfach immer wieder Zeiten ganz fest bei ihm. Und dann sollen aber auch wieder die Zeiten kommen, wo wir die Botschaft weitergeben. Wir brauchen auf jeden Fall Unterweisung bei Jesus, so wie auch die Jünger Unterweisung von ihm gebraucht haben. Und dann zweitens, nach dieser Zurüstung quasi, ist die Zeit vom Predigen gekommen. Die Verkündigung vom Wort Gottes muss immer im Mittelpunkt stehen, ich habe es aufgeschrieben. Es ist die grundlegendste Evangelisationsmethode. Und das bestätigt ja auch der Paulus im Römerbrief, vielleicht ist euch auch gerade die Bibelstelle aus Römer 10, 14 in den Sinn gekommen. Aber wie kann man jemanden anrufen, an dem man nicht glaubt? Und wie kann man an jemanden glauben, von dem man nichts gehört hat? Und wie kann man von jemandem hören, wenn es keine Verkündigung von ihm gibt? Wie aber kann es Verkündigung geben, wenn niemand dazu ausgesandt wurde? Gerade darüber steht ja in der Heiligen Schrift, willkommen sind die Boten, die Gutes verkünden. Zurück zu unseren 12. Ja, Jesus hat wollen, dass sie gehen und verkünden, dass sie die gute Botschaft weitergeben. Und der dritte Punkt ist jetzt, dass er ihnen Vollmacht gegeben hat, Dämonen auszutreiben. Und die Vollmacht soll den Menschen, die diesen Jünger zulassen, den Apostel zulassen, quasi wie Garantie geben, dass sie von Gott geschickt worden sind, dass sie von Jesus geschickt worden sind, dass sie wirklich Gottes Wort weitergeben. Das soll ein sichtbares Zeichen sein. In einem Kommentar habe ich dazu gelesen, die Bibel war noch nicht vollständig. Wunder waren die Beglaubigungsschreiben der Boten Gottes. Es hat einfach den Menschen Gewissheit gegeben, dass die wirklich in Gottes Auftrag handeln. Und das soll überhaupt nicht heißen, dass heute kein Wunder mehr geschieht. Nein, es bedeutet aber, dass sie damals wie notwendig gewesen sind, dass Menschen überhaupt haben können sehen und begreifen, dass die Apostel wirklich von Gott berufen worden sind. Ja, also Jesus hat sie zuerst gelehrt, aber das ist noch viel mehr als nur reines Wissen vermitteln. Also es ist nicht irgendwie, dass Jesus so ein bisschen am Boden gehockt ist und sie in so einem Halbkreis vor ihm und dann hat er ihnen einfach alles erzählt, sondern sie haben ja selber ständig bei ihm sein. Also schon nur durchs Zuschauen, wie er Sachen macht, wie er lebt, wie er mit Menschen umgeht, haben sie einfach dürfen von ihm prägt werden, eben von ihm lehren. Sie haben jederzeit ihn können beobachten und so ihm ähnlicher werden. Und dann, nach dieser ganz gewissenhaften Ausbildung, hat er sie zuerst geschickt, oder erst dann hat er sie geschickt, die gute Botschaft weitergegeben, und er hat ihnen wieder Bevollmächtigung gegeben, indem sie haben können, das Zeichen und das Wunder tun, Dämonen auszutreiben. Und wenn wir das so lesen, dann, ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, was aus diesen 12 passiert ist? Ich meine, wir kennen jetzt die Geschichte schon, wie sie weitergegangen ist. Aber ist es, wenn wir mal versuchen zu vergessen, was wir schon wissen, ist es vorstellbar, dass da etwas Grosses daraus entstanden ist? Eigentlich würde ich sagen, nein. Ich meine, jetzt wissen wir es. Und es ist klar, es ist etwas Grosses daraus entstanden. Aber so richtig vorstellen hätte ich mir das nicht können. Hey, die Botschaft von Jesus Christus ist seither eigentlich so gut wie zu jedem Volk getragen worden. Und Millionen von Menschen haben ihr Leben Jesus Christus übergeben. Alles hat gestartet mit diesen 12 Aposteln. Eine Person hat sich ganz intensiv in 12 andere investiert und die haben gelehrt, sind bevollmächtigt worden. Und damit hat Jesus eine Bewegung gestartet, die nicht mehr zu bremsen ist. Und man hat sehr wohl versucht, die Bewegung zu bremsen. Die Könige haben teilweise beschlossen, dass das Christentum verboten ist, haben Menschen verfolgen, umbringen, ganz brutal, möglichst nur als Abschreckung, damit die Nachricht von dem Jesus nicht mehr weitergeht. Aber sie war nicht aufhaltbar gewesen. Und wieso nicht? Weil Jesus Sieger ist. Ich finde, das müssen wir immer wieder aussprechen. Weil Jesus Sieger ist. Das ist so ein Wort, die können wir 1000 Mal sagen und die muss einfach immer ein bisschen tiefer ins Herz rutschen. Weil Jesus Sieger ist. Ist sie nicht aufhaltbar gewesen, die Bewegung. Und ich habe mir überlegt, keine Macht in der sichtbaren und unsichtbaren Welt hat es geschafft, so in den letzten 2000 Jahren, das zu stoppen. Es ist weitergegangen und es geht noch weiter. Und es ist hier gestartet. Es ist etwas Grossartiges. Ja, und dann habe ich mir noch überlegt, was können wir jetzt aus dem Text mitnehmen für die Woche? Das wäre ja jetzt irgendwie schön, wenn wir da aus dieser Berufungsgeschichte etwas mitnehmen können. Ich meine, ich bin jetzt nicht Jesus, ich kann jetzt nicht euch auch noch einfach so mitberufen und sagen, jetzt müsst ihr einfach eine Woche lang ganz neu mit mir mitleben oder so, das geht jetzt nicht. Also was können wir denn heute jetzt so mitnehmen? Ich habe mir überlegt, vielleicht das. Wir könnten doch mitnehmen, dass es ein Privileg ist und eine Ehre ist, ein Teil von dieser Bewegung zu sein. Wenn wir das überlegen, startet mit Jesus über 12 und dann hat sich das immer mehr verästelt. Ist von Gemeinde zu Gemeinde, also politisch gesehen, von Region zu Region, von Volk zu Volk, von Land zu Land. Und immer mehr Menschen haben gesagt, ja, das wollte ich auch. Und haben mitgemacht und haben es auch weitergegeben. Eigentlich ist es ein grosses Privileg und eine Ehre, ein Teil von dieser Bewegung zu sein. Und so ein bisschen Einladung. Ich komme gerade mal eine Woche so durch den Alltag mit dem Wissen im Hinterkopf, dass wir ein Teil von der grössten, stärksten und unaufhaltsamsten Bewegung sind. Und mal spannend zu beobachten, was löst das in uns innen aus? Weißt du, es hat so ein bisschen mit dem Jesus ist Sieger zu tun. Und das ist so ein bisschen unsere Haltung. Jesus ist Sieger. Wenn wir mal eine Woche ganz bewusst so durch den Alltag gehen, von, wir sind ein Teil von dieser grössten, stärksten und unaufhaltsamsten Bewegung. Weil Jesus Sieger ist. Jesus hat sich damals in Menschen investiert und er tut es heute auch noch, durch den Heiligen Geist natürlich. Und ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir immer wieder so das innere Verlangen haben, dass sich Jesus auch in uns darf investieren. Ich habe oft erlebt, dass ich auch im Gebet mal wieder gesagt habe, Herr Jesus, lehr du mich neu, brauch du mich neu, nimm du mich in deine Schule. Und dann ist meistens eine Lektion gekommen, eine gute. Aber es ist immer wieder gut, auch Jesus einfach so einzuladen und zu sagen, komm, nimm du mich, brauch du mich, lehr du mich, präg du mich. Und das wünsche ich euch auch. Und das können wir auch mitnehmen, gerade von dieser Predigt hier, von diesem Text. Ich bete mit uns. Wir loben und preisen dich, Jesus, weil du Sieger bist. Du hast den Sieg errungen. Der Feind hat gejubelt, als er dich endlich umgebracht hat. Er hat gedacht, er hat es geschafft. Er hat dich können bezwingen. Und nach 3 Tagen bist du auferstanden, weil du Sieger bist. Niemand kann dich halten. Niemand kann dich halten. Der Tod hat keine Macht über dich. So ein grosser Gott bist du. Unglaublich, unfassbar für uns. Ja, wir loben und preisen dich da dafür. Und ich bitte dich, dass du die Bewegung, die du da gestartet hast mit diesen 12 Aposteln, dass du die wirklich weiterführst, immer weiter. Es sind noch nicht ganz alle Völker erreicht, sagt man. Dass wirklich die Nachricht zu allen darf kommen. Zu allen Menschen. Auch hier in unserer Region, zu allen Menschen. Und Jesus, mach du unsere Herzen bereit und willig, dass wir auch uns drin hineingehen und mithelfen. Mach du, dass wir, auch wenn wir vielleicht nicht mehr in den 20er sind, ein belehrbares Herz haben. Dass du wirklich uns immer noch prägen kannst und auf uns wirken. Du uns zurüsten. Und dann schick uns auch los, die Botschaft weiterzugeben. Danke einfach, dass du dein Reich baust und dass wir ein Teil davon sein dürfen und mithelfen.